wenn du in dem Suchfeld oben in einem Online-Supermarkt Erdbeere eingibst, Andi, was würdest du dir erwarten?
Die Frucht Erdbeere. 500 Gramm.
Zum Beispiel. Was aber garantiert kommt, sind wahrscheinlich irgendwie die Haribo-Erdbeeren, weil da unten eine extrem lange Liste dranhängt. Das heißt, in dem ganzen Dokument kommt irgendwie 18 Mal Erdbeere vor, aber deine 500 Gramm Tasse Erdbeere, da kommt Erdbeere nur einmal vor, dieses Wort. Das heißt, es wird komplett schlecht gerankt und davor kommt die Erdbeerschokolade, das Erdbeerjoghurt und die tiefgekühlten Erdbeeren und weiß was ich was alles. Also das sind eigentlich schon recht komplexe Anforderungen.
Wir als User erwarten heutzutage ziemlich viel von einer Suchmaschine. Es soll magisch verstehen, was wir eigentlich finden möchten. Egal, ob wir das richtige Wort dafür nutzen, Stichwort Synonymsuche, oder ob der Begriff einen Tippfehler hat, Stichwort meinten Sie? Oft werden Tools wie Elastic und OpenSearch, Solr, Algolia und Co. für sowas eingesetzt. Denn eine einfache Volltextsuche mittels eines Wildcard-SQL-Statements reicht dafür lange nicht mehr aus. Doch was steckt eigentlich dahinter? Wie funktionieren all diese modernen Suchen eigentlich im Inneren? In dieser Episode geht es um Grundlagen moderner Suchmaschinen. Wir schmeißen mit Begriffen wie Stemming, Homonyme, BERT, Stopwords, Inverted Index, Suffixbäume, N-Grams, Term Frequency, Inverse Document Frequency, dem Vector Space Model und weiteren Buzzwords um uns und erklären das Ganze in einem Explain Me Like I'm Five Stil. Wir springen direkt rein. Viel Spaß, los geht's. Vor wenigen Tagen ist wieder was Seltenes in der Tech-Szene passiert. Und zwar gab es wieder einen Börsengang. Und zwar der Börsengang von einer Plattform, die jeder kennt, und zwar Reddit. Und jetzt kann man über Reddit denken, was man möchte. Dafür passiert sehr wahrscheinlich ziemlich viel Schmuh auch auf dieser Plattform. Natürlich ab und zu mal so Dinge, die es auch bis in die Tagesschau schaffen, wie zum Beispiel die GameStop-Aktie bei Wall Street Bets. Was man Reddit aber nicht abreden kann, ist, dass diese Plattform sehr faszinierend ist durch diese ganzen Subreddits. Und es gibt einen Subreddit, den finde ich immer sehr, sehr spannend und da verbringe ich ab und zu auch mal Zeit drin, wenn mir sehr langweilig ist. Und der heißt
Mauersteinwetten.
Mauersteinwetten. Mauersteinwetten, für die Leute, die es nicht kennen, ist das deutsche Wall Street Bets. Geht da mal rein. Auch ein paar lustige Stories. Aber ich rede vom Subreddit Explain Me Like I'm Five. Und Explain Me Like I'm Five, das Tolle daran ist, du kannst da alles fragen und dir wird es von Leuten erklärt, die anscheinend sehr viel Ahnung haben, als wärst du eine Fünfjährige. Und genau das machen wir heute, denn da freue ich mich auch so ein bisschen drauf. Die Informatik und die Softwareentwicklung ist ein Riesenfeld und man kann sich einfach nicht mit allem beschäftigen. Und irgendwie gibt es bei Wolfgang und mir in unserer Podcast-Beziehung ja auch was Positives, denn man sagt ja immer, man soll sich einen Partner suchen, der einen ergänzt. Und das, was Wolfgang studiert hat, beziehungsweise worin er seinen akademischen Titel, seinen Doktortitel gemacht hat in der Doktorarbeit, ist das Feld der Recommender Systems. Recommender Systems, andere Buzzwords gibt es auch, sowas wie Information Retrieval. Und all das hat sowas mit Suchen zu tun. Suchen, aka die Google-Suche. Und warum ich davon keine Ahnung habe, erkläre ich euch ganz kurz. Ich habe in einer Softwareagentur gelernt und habe da sehr viel mit MySQL und PHP gearbeitet. Und wenn man von Suche und MySQL spricht, dann spricht man meist von Ajax Autocomplete-Feldern, also zumindest vor 10 Jahren. Und das sieht wie folgt aus. Select Sternchen from Tabelle, von der ich suchen möchte. Where Feld like Prozentzeichen Wort Prozentzeichen. Und für alle Leute, die schon mal eine solche aka Volltext-Suche geschrieben haben, die können eigentlich eine Stoppuhr auf ihrem iPhone starten, bis der Kunde anruft und fragt, ja, aber warum funktioniert das nicht so wie Google? Und heute nehme ich Dr. Wolfgang Gassler als meinen Explain Me Like I'm Five Experten und lasse mir Suchgrundlagen bzw. Grundlagen von modernen Suchmaschinen erklären. Und darunter fallen Buzzwords wie Natural Language Processing, Stemming, Stopwörter, vielleicht sogar das Suchen in unstrukturierten Daten. Merkst du, da hört schon bei mir auf. Aber
das ist alles, was du nur so rausbekommen hast aus dem Thema, oder? Stemming und NLP ist immer gut.
Wolfgang, wie fühlst du dich als Lehrer?
Ich wollte gerade sagen, in einer ungewohnten Rolle, aber eigentlich bin ich ja auf der lehrenden Seite auch groß geworden an der Uni, was eher ungewöhnlich ist, dass du mir mal zuhörst.
Ich versuche mich in dieser Episode ein bisschen zurückzuhalten, zumindest von der zeitlichen Komponente beim Sprechen. Aber sprechen wir mal kurz Tacheles. Wenn man heutzutage von Suchen spricht, dann kommen bei mir die Buzzwords Elasticsearch, OpenSearch, Algolia, Solr, Lucene in den Sinn. Das sind zumindest so die Systeme, die ich mit Volltextsuchen heutzutage eigentlich so in Verbindung setze. Bin ich da auf dem richtigen Track?
Ja, du hast schön die Hierarchie auch schon dargestellt, weil Lucene ist ganz unten und die anderen setzen ganz gern auf Lucene auf. Also Lucene ist so der Klassiker in der ganzen Welt, der aber auch nur natürlich Basisalgorithmen oder ganz klassische Algorithmen aus der Suchwelt und aus der Information Retrieval Welt verwendet.
Mein Ziel für diese Episode ist, dass Leute, die eine Suche bauen wollen, beziehungsweise vielleicht sogar schon Elasticsearch, OpenSearch, Lucene, Solr und Co. im Einsatz haben, dass die ein bisschen die Grundlagen verstehen, wenn es mal Probleme gibt. Denn immer wenn so ein System komische Worte ausspuckt, dann werden ja meist die Entwickler zur Kasse gebeten und sagt, kannst du mir das mal bitte erklären? Warum findet der denn dieses Wort und warum rankt der das denn jetzt höher? Meinst du schaffst das, Wolfgang?
Wir können es zumindest probieren.
Werbung. Hast du dir einmal überlegt, für ein Medienhaus zu arbeiten? 160.000 Subscriptions, 15 Millionen Besucher, 3 Milliarden Requests in einem Monat zur Orientierung und Meinungsbildung in Wirtschaft und Politik. Na, Interesse geweckt? Bei der Handelsblatt Media Group mit den Kernprodukten Handelsblatt und Wirtschaftswoche arbeiten über 50 Personen in verschiedenen Tech-Teams. Von Frontend und Mobile über Backend bis Cloud Infrastructure, Quality Assurance und Data Engineering. Die meisten Produkte werden in-house entwickelt und basieren auf einem modernen Stack, der auch mit Lastspitzen umgehen können muss. Im Einsatz sind TypeScript, Python, Swift, Kotlin, Java, Spring, Kubernetes und auch die Azure Cloud. Alle Teams arbeiten hybrid mit meistens einem fixen Tag im Büro. Also, wenn du in einem spannenden, interdisziplinären Umfeld tätig sein möchtest, um Menschen zu befähigen, Wirtschaft zu verstehen, egal ob tief im Backend oder in einem KI-unterstützten Frontend für Redakteurinnen, findest du mehr Informationen unter engineeringkiosk.dev/handelsblatt. Den Link findest du natürlich auch unten in den Shownotes.
Aber du hast natürlich vollkommen recht, mit dem Like-Prozentzeichen fängt alles an und viele werden sich jetzt vielleicht denken, die Suche, eigentlich ist es ja gar nicht so schwierig, ich knall da irgendwie ein Like Stern, Suchbegriff Stern drauf oder halt die Prozentzeichen in SQL und das funktioniert dann schon. Aber wenn man sich dann mal so überlegt, was nicht möglich ist, beziehungsweise was sehr schnell zu Problemen führt, wenn du nur denkst an das Wort E-Mail und du suchst nach Mail, ganz geschweige denn davon, dass es dann vielleicht extrem langsam ist, wenn du danach suchst, was so Sachen ist mit Wörtern, die zusammengesetzt sind, Hochgeschwindigkeitszug zum Beispiel, findest du den, wenn du dann Zug suchst? Was ist mit Zahlen, wenn du nach 100.000 suchst? Musst du das dann als Zahl eingeben, als String eingeben? Was ist, wenn du irgendwo deine IP-Adresse gespeichert hast in Logfiles und du nach der IP-Adresse suchst? Funktioniert das dann mit den klassischen Pattern? Also man kommt sehr schnell an die Grenzen und da ist es dann interessant, wirklich mal in die Tiefe zu gehen und sich überlegen, was sind da eigentlich die Grundlagen, was sind die Algorithmen, die dahinter stecken und wie funktioniert denn Suche überhaupt? Weil man kommt an diese Grenzen und dann ist es natürlich gut, wenn man versteht, was da im Hintergrund abläuft, hinter so einem simplen Like oder hinter einer Elasticsearch, warum das nicht geht oder warum das da vielleicht auch nur Probleme macht. Und da bin ich jetzt noch gar nicht bei der ganzen Welt zum Beispiel, dass du wahrscheinlich keine Ahnung hast, wenn ich in einem Online-Supermarkt zum Beispiel nach Paradeiser suche und du den implementiert hast, was ich eigentlich gerne rauskriegen wollen würde.
Erstes Bauchgefühl, ein Parasiten. Aber ich weiß nicht, warum du bei einem Online-Supermarkt einen Parasiten suchen würdest. Moment mal, ihr habt ganz viele unterschiedliche Wörter für Pfannkuchen. Ist das ein Pfannkuchen?
Fast. Also ich muss zugeben, es ist nicht tirolerisch, sondern es ist wienerisch. Aber im Osten von Österreich sagt man zu Tomaten Paradeiser.
Ja gut, Pfannkuchen und Tomaten ist halt schon ein bisschen was anderes, aber...
Sag ja, also es ist schon weit weg. Also über die Probleme sprechen wir jetzt noch gar nicht. Die sind ja auf algorithmischer Ebene vielleicht weniger leicht zu lösen, sind aber in der Realität auch ein großes Problem, wenn es um Suche geht. Aber um mal zurückzukommen auf deinen Explain Me Like I'm Five, ist sehr schön. Ich habe mir den nicht gerade vorgestellt in dem großen Bällebad, weil wir hatten mal an der Uni, wie wir probiert haben bei der langen Nacht der Forschung, beziehungsweise bei so einem ähnlichen Event, wo ganz junge Kinder auch kommen und man denen die Wissenschaft näher bringen soll, haben wir probiert, Suchmaschinen zu erklären. Und da haben wir einfach ein riesiges Bällebad aufgebaut, haben uns da billige Plastikbälle gekauft und so ein auflassbares Pool und haben dann die Kinder einfach tauchen lassen in diesem Bällebad, um die richtige Kugel zu finden, wo eine Zahl oben steht. Und damit es auch spannender wird, haben wir parallel die Eltern auf Google suchen lassen. Das heißt, die Eltern haben auf Google irgendeine Frage suchen müssen, also die Antwort besser gesagt. Und die Kinder haben derweil die Bälle gesucht, wo die Antwort oben steht. Und dann haben wir gecheckt, wer schneller ist. Fun Fact, die Kinder waren immer schneller, obwohl da tausende Bälle drin waren. Ist mir immer noch unerklärlich, wie die den einen orangen Ball mit der 37 gefunden haben. Spektakulär.
Kommen wir mal von deinem Traum des Bällebads weg und fangen wir mal an. Wenn ich jetzt mal ganz blauäugig an so ein System rangehen würde. Also wie funktioniert High-Level so eine Suchmaschine?
Also im Prinzip gibt es drei große Bereiche. Du steckst einmal was in die Suchmaschine, in das Bällebad hinein. Du musst mal die Bälle einfüllen. Dann musst du sie irgendwie intelligent speichern, damit du eben nicht das gesamte Bällebad immer durchsuchen musst mit deinen Bällen, damit du schnell bist. Und du musst am Ende, wenn du viele Bälle rausbekommst, musst du vielleicht entscheiden, was ist der richtige Ball. Das heißt, du hast so drei Bereiche. Einmal die Verarbeitung der Daten und das Ablegen, wie du es dann intelligent ablegst, mit einem Index zum Beispiel, damit du schneller dann findest und am Ende dann das Ranking machst, wenn du 1000 Webseiten findest, dass du dann sagst, okay, die 10 wichtigsten Webseiten, die jetzt genau für dich wichtig sind, da nochmal ein Ranking drauf zu machen. Also reinlegen und das raussuchen und das sinnvolle abspeichern. Das sind so die drei großen Blöcke, die man eigentlich bei einem Suchsystem oder ganz allgemein Information Retrieval, also wenn man irgendwo Informationen rausbekommen will, aus großen Datenmengen, eigentlich hat.
Okay, bleiben wir mal bei der Analogie des Bällebads. Ich habe eine große Wanne und da müssen Bälle rein. Mhm. Technisch gesehen ist meine Wanne eigentlich meine Art Datenbank und meine Bälle eigentlich meine Dokumente.
Ja, es kommt drauf an, also je nachdem, da fängt sich schon an, wie zerstückelst du deine Dokumente oder deine Daten? Weil du hast jetzt vielleicht Dokumente.
Muss ich die denn zerstückeln? Weil ich hätte jetzt gesagt, ein Ball ist ein Dokument.
Das ist die Frage, nach was du dann suchen willst. Willst du jetzt nur nach dem Titel suchen, nach dem Dateinamen von deinem Dokument, nach dem Word-Dokument? Oder willst du eine Volltextsuche, dass du den Inhalt durchsuchst? Und je nachdem musst du das natürlich anders ablegen. Wenn der Inhalt irrelevant ist und du immer nur nach den Dateinamen suchst, dann kannst du das natürlich rein dateinamenbasiert ablegen und brauchst den Inhalt gar nicht irgendwie verarbeiten oder angreifen. Wenn du natürlich Volltextsuche machen willst, musst du die ganzen Wörter in den Dokumenten verarbeiten und dann sinnvoll ablegen. Du brauchst es natürlich nicht unbedingt. Du kannst auch einfach ein Grep über alles machen. Das ist halt dann einfach langsam. Weil wenn du ein paar Terabyte an Daten hast und ein Grep drüber machst und durch alle Daten durchläufst, um dieses Dokument zu suchen, wo Andy Grunwald drin vorkommt, wird es eine gewisse Zeit dauern.
Okay, was ist denn, wenn ich das jetzt noch nicht weiß? Also ich habe jetzt...
Dann hast du ein Problem.
Dann habe ich ein Problem.
Also gut, du musst im Vorhinein schon wissen, was du am Ende erreichen willst, sonst wird es schwierig. Also das musst du dir am Anfang schon mal überlegen, wie sieht meine Suche aus, nach was will ich eigentlich suchen können?
Naja, nehmen wir mal Google. Google sucht ja auch den Webseitentitel und dann den Webseitenbody. Und die stellen mir das ja auch dar. Und die sagen vielleicht noch, okay, wenn ich ein Wort im Webseitentitel treffe, dann ist das vielleicht besser, als wenn ich ein Wort im Webseitenbody treffe.
Ich habe natürlich keine Ahnung, wie Google intern funktioniert, aber grundsätzlich ganz allgemein Suchsysteme, Information Retrieval Systeme funktionieren alle sehr ähnlich. Das heißt, ich muss als erstes mal die Inhalte, die ich suchen will, die ich durchsuchen will, die Webseiten in dem Fall, zerstückeln in kleinere Bereiche, üblicherweise Wörter, weil du suchst dir am Ende deine Query, da suchst du nach Wörtern. Und du willst natürlich nicht nur den Webseitentitel durchsuchen, sondern du willst in Andy Grunwald auch finden, wenn der irgendwo in einem Podcast-Transkript irgendwo erwähnt wird. Das heißt, du brauchst den gesamten Text.
Muss ich die Zerstückelung machen oder kann ich diesen Balk an Text einfach an das Suchsystem schmeißen und sage, speicher das?
Natürlich, das Suchsystem an sich kann das natürlich, aber was das Suchsystem im Hintergrund macht, ist eine Tokenisierung, nennt sich das. Das heißt, das Dokument oder die Datei oder alle Daten, was du hast, ganz egal, in kleine Stücke zu zerlegen, in Tokens. Seit ChatGPT kennen alle irgendwie Tokens, weil da gibt es diese berühmte Token-Limitierung und jeder sagt, das ist sowas Ähnliches wie Wörter, aber nicht wirklich oder es sind so eineinhalb Wörter ungefähr oder beziehungsweise ein Wort hat eineinhalb Tokens, so als Hausnummer oder 1,3 und im Prinzip ist es genau das, dass halt die Wörter zerlegt werden in Tokens und wenn man da wieder das Beispiel von zuerst nimmt, was ich schon erwähnt habe, mit dem Hochgeschwindigkeitszug, dann wird der Hochgeschwindigkeitszug wahrscheinlich in mehrere Tokens zerlegt und ist nicht nur ein Wort. Und darum sind so lange Wörter unter Umständen mehrere Tokens. Aber man kann der Einfachheit halber sagen, man zerlegt einfach mal die Dokumente in Wörter und lasst da die Leerzeichen weg, die Kommas, die Bindestriche, die Slashes, was es auch immer sind, die lasst man mal weg, die sind unwichtig fürs Suchen. Und man zerlegt so die Datei und wandelt die in Tokens um.
Eine Zwischenfrage. Du sagst gerade, die Satzzeichen und Fragezeichen, Ausrufezeichen werden weggelassen. Das bedeutet auch, es geht wirklich nur um die einzelnen Worte, aber nicht um den Kontext der Wörter, ob die jetzt innerhalb einer Frage sind oder innerhalb eines aggressiv gesprochenen Satzes, wenn da ein Ausrufezeichen ist. Ist das richtig?
Wenn man mal die modernen Technologien wie Embeddings, die jetzt irgendwo in der ganzen KI, AI, Machine Learning Welt unterwegs sind, NLP, wenn man die mal weglässt und das klassische Information Retrieval betrachtet, dann verliert man da den Kontext und es wird sogar so weit eigentlich vereinfacht, dass man zum Beispiel auch Fälle auf eine Grundform reduziert. Das ist dieses Stemming, das du auch schon erwähnt hast, dass man wirklich sagt, okay, wenn du jetzt Tische hast, dann wandelst du das um zum Token Tisch, weil du willst eigentlich nur die Information haben, Tisch kommt in diesem Dokument vor und es ist eigentlich unwichtig, ob es Tische sind, Mehrzahl oder Einzahl. Oder wenn du irgendwelche Verben hast, dann werden die auf die Grundform zurückgeführt. Also es wird so ein Stemming betrieben, beziehungsweise in dem Zusammenhang gibt es auch die Lemmatisation genannt. Die probiert dann noch intelligenter was auf ein Wort zurückzuführen. Das könnte zum Beispiel sein, dass wenn da Paradeiser drinsteht, das österreichische Wort für Tomaten, dass das dann auf Tomate umgeändert wird, auf das Token Tomate, damit du da auch einheitlich eine Information dahinter hast. Also Lemmatisation macht schon mehr bezüglich der Bedeutung. Hingegen Stemming ist ganz dumm. Das wendet einfach nur ganz dumm Regeln an, grammatische Regeln, zum Beispiel Mehrzahl, Einzahl, solche Dinge.
Bei dem Lemmatisation behält er dann, ich sag mal, das ursprüngliche, ich nenne es mal Synonym Paradeiser für Tomate jetzt? Oder speichert er dann nur Tomate und der vergisst, dass das Original Paradieser oder Paradeiser hieß? Wusstest du eigentlich, dass Paradeiser eigentlich ein Kondom ist? Also ich meine, das ist für mich irgendwie so ein bisschen gerade.
Ist nicht Pariser?
Stimmt. Ertappt, richtig. Aber siehst du, wie oft denkt eine männliche Person an Sex anscheinend des Öfteren?
Wir können auch Erdäpfel nehmen, ist auch kein Problem. Oder Kaffeeol.
Aber wird das Synonym dann behalten? Oder
also es kommt wirklich drauf an, man kann Synonymlisten auch später pflegen, aber ganz oft wird es in dem Schritt auch gemacht. Das ist je nach Implementierung dann und Intelligenz von dem ganzen System. Oder ob das überhaupt angewandt wird. Also gibt es viele Möglichkeiten, eben speziellen Umfeld mit Spezialwörtern wird da vielleicht einfach in dem Dictionary, also in dem Wörterbuch, vielleicht werden da auch andere Sachen dann umgeformt. Also es kommt wirklich drauf an. Aber die Grunddaten hast du natürlich sowieso immer gespeichert. Also du löscht dieses Dokument hier nicht. Aber es geht darum dann, wenn du den Index aufbaust, den baust du dann mit diesen Tokens auf.
Das bedeutet aber auch, das System, wo ich das dann reinschmeiße, also mein Bällebad, ja, wo ich die Bälle gegenschmeiße, dieses System hat dann Kenntnis in diesem Fall der deutschen Sprache und der österreichischen Dialektsprache in diesem Fall. Das bedeutet, es gibt, dieses System bringt dann irgendeine Art Pakete mit, wo es dann den Plural von Tisch hinterlegt hat und so weiter, damit das alles halt, weil sonst weiß es das ja nicht. Also
das musst du unter Umständen als User auch machen. Also du kannst zum Beispiel auch bei Elasticsearch Synonymlisten angeben. Da kannst du dann eingeben, dass Kill a Bitch auch irgendwie, was sind das eigentlich, Kräuterschnaps oder so, oder? Wie heißt sowas offiziell ohne Markenbezeichnung?
Ja, ich würde schon sagen Kräuterschnaps, ja.
Irgend sowas in der Richtung. Dann hast du die Übersetzung mit dabei. Die musst du als User fast bringen, weil das kann das System natürlich nicht wissen. Ganz allgemeine Dinge natürlich aus der deutschen Sprache sind üblicherweise schon in irgendeiner Form drin. Aber wenn du mit deinem Spezialwissen dazukommst, dann musst du das natürlich eingeben. Was ist ein Paradeiser? Was ist ein Erdäpfel, Kaffeeol?
Das bedeutet, wenn ich jetzt eine spezialisierte Firma bin im Maschinenbau, dann muss ich mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Wortlisten in irgendeiner Art und Weise in dieses System füttern.
Genau, die gibst du einfach an als Datei, als Textdatei, als ein Mapping, was es dann auch immer ist. Und das brauchst du eigentlich fast bei jeder etwas komplexeren Suche, weil du hast immer mit irgendwelchen Spezialbegriffen eigentlich zu tun. Oder Synonymen, die du vielleicht brauchst. Abkürzungen sind auch so ein Klassiker. Also wenn ich da zurückdenke an meine Zeit bei Trivago, unsere Teams waren auch für die Suche verantwortlich und da hast du natürlich super viele Abkürzungen, die Flughafencodes, die DUS für Düsseldorf, solche Dinge, die Leute eingeben. Das sind natürlich alles Dinge, die das System von sich aus nicht verstehen kann und braucht natürlich die Zusatzinformation.
Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch sehr sinnvolle Arbeit ist, je nachdem, was ich da betreibe. Nehme ich jetzt mal einen E-Commerce-Shop, ich sag mal ziemlich viele Markennamen, da würde es ja schon Sinn machen, wenn ich dann halt diese, ich sag mal, in diesem Kontext Spezialanforderungen von, weiß ich nicht, Klamotten oder sowas und dann vielleicht sogar Produktnamen oder sowas da reinpacke, ne? Also ich meine, es gibt ja Sneaker, gibt ja T-Shirts, gibt ja halblange T-Shirts und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie gut diese Wortlisten sind, kann man sie wahrscheinlich nachgucken, aber das bedeutet eigentlich auch, umso mehr ich meine spezialisierten Wortlisten pflege, desto bessere Suchergebnisse kann ich natürlich im Endeffekt auch liefern.
Und vor allem, da sprechen wir überhaupt nicht von dem Suchsystem oder von der Technik oder Technologie. Das ist wirklich, was wir an Metainformationen zur Verfügung stellen. Und man braucht sich da nur einen Supermarkt zum Beispiel vorstellen. Das sind super komplexe Produkte, weil wenn da drin steht, das ist irgendwie 0,5 Liter irgendwie Frischkäse mit 20% Fett, dann suchen Leute vielleicht nach den Fettangaben, nach der Mengenangabe, nach den 0,5 Liter oder halb Kilo. Und das sind so schwierig verarbeitbare Informationen, weil du kannst es als ein halb eingeben, du kannst es an 0,5 angeben, du kannst Kilogramm angeben, du kannst Gramm angeben, du kannst Liter angeben, du kannst die Prozent Fett, die werden normal alle rausgefiltert. Also das sind super komplexe Dinge. Und da sprechen wir eben noch gar nicht von den Synonymen, dass der Frischkäse bei uns Topfen heißt oder so.
Topfen.
Ja, ist eigentlich nicht ganz Frischkäse, ist was Eigenes, aber Quark ist noch am ähnlichsten eigentlich.
Wie sieht es denn mit Groß- und Kleinschreibung aus? Spielt die eine Rolle?
Ja, die wird normal durch Stemming einfach entfernt. Also das ist dann das Einfachste, was wir an Stemming haben, dass man einfach alles kleinschreiben natürlich, alles in der Grundform, alles kleinschreiben, möglichst reduziert auf die pure Information, würde ich mal sagen.
Wie sieht es denn eigentlich mit Zahlen im Generellen aus? Weil ich meine, es gibt ja ein paar Zahlen, die sind sehr speziell. Pi zum Beispiel, ja. Ich kann das Pi-Zeichen da eingeben, ich kann 3,14 eingeben, ich kann Pi eingeben, ich kann, dann gibt es noch die E-Zahl, ja. Die E-Zahl ist ja eigentlich ein Buchstabe in der Hinsicht. Also wie wird sowas denn verwandelt, nennen wir es mal? Wie wird sowas zum Ball?
Also ich glaube, von allen Beispielen, die es so gibt, hast du dieses verwendet, was am unrealistischsten ist, weil wer sucht nach einem Pi-Zeichen? Ich wüsste nicht mal, wie ich das auf meiner Tastatur eingeben kann.
Ich hätte nach dem Pi-Zeichen gegoogelt und dann hätte ich das irgendwo kopiert und dann, also ja, geht mir auch so.
Aber es ist an sich von der Herangehensweise ist es natürlich ein Problem, ganz klar. Man könnte das auch einen Schritt weitermachen. Was ist mit Chinesisch zum Beispiel? Bei Chinesisch hast du überhaupt nur Symbole oder Japanisch oder so. Lautsprache eigentlich hast und Symbole dann. Also jede Sprache funktioniert anders und teilweise hast du eben nur ein Zeichen oder hast vielleicht auch keine Leerzeichen dazwischen. Das heißt, man muss dann anders tokenisieren. Vielleicht jedes Zeichen ist ein Token und Pi ist dasselbe. Das ist eigentlich nur ein Synonym, aber halt wieder mit einem Zeichen. Pi ist relativ einfach zu mappen, würde ich mal sagen. Also das Zeichen an sich, weil das Symbol gibt sowieso eigentlich niemand ein und wenn, kann man das super easy matchen. Schwieriger wird es einfach mit anderen Dingen, die halt nicht so klar trennbar sind. Wenn da L steht, ist das jetzt Liter? Ist das wirklich die Abkürzung für Liter? Sucht jemand einfach nach allen Wörtern mit L? Also das ist dann wesentlich komplexer, dass man solche Dinge eigentlich versteht, würde ich mal sagen. Und das geht dann auch zum Beispiel weiter bei Homonyme. Das ist eigentlich das Gegenteil von Synonyme. Das ist sowas wie Bank, die Sitzbank oder Schloss, das Gebäude oder das Schlüssel, Schloss, Leiter, Kiefer, Steuer, also solche Wörter, die mehr bedeuten. Und da hast du natürlich dann das Problem, weil du ja keine Bedeutung kennst, wenn wir mal die Embeddings jetzt wegnehmen von NLP, dann hast du natürlich auch Schwierigkeiten, da die richtigen Dokumente zu finden.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Embeddings wirklich eine Relevanz spielen für, ich sag mal, die klassische E-Commerce-Suche jetzt bei Zalando oder ähnliches.
Ich glaube, es kommt langsam, weil du eben den Kontext mit reinnehmen kannst und weil es eigentlich schon relativ gut funktioniert, würde ich mal sagen. BERT ist so das klassische Modell, was es dort gibt und was recht einfach zu verwenden ist. Das nimmt eben auf gut Deutsch den Kontext links und rechts einfach mit, macht eben diese Embeddings und speichert dann eigentlich einen großen Vektor ab. Und da hast du dann eben den Kontext und die Bedeutung durch deine Umgebung mitgenommen. Und dann ist es relativ klar, wenn da Bank steht, ist es eine Bank, das Geldinstitut Bank oder ist es die Parkbank? Und solche Informationen kannst du dann natürlich mitnehmen. Und das ist eigentlich auch Tokenisierung. Also wenn du das auf der Tokenisierungsseite machst, dass du diese Vektoren erstellst mit diesen Embeddings, dann hast du am Ende diese Vektoren und dann arbeitest du eben mit diesen Vektoren weiter, wie du sonst mit deinen Tokens weiterarbeitest.
Aber geht das, also das BERT hört sich jetzt so ein bisschen an, also das, als wäre das auch so eine Entitätserkennung. Ja, also ist das jetzt ein Ort? Oder ist das jetzt eine Sache oder ähnliches? Weil du hast jetzt gerade Bank gesagt und da, klar, Sitzbank und Bank als Finanzinstitut. Ist das gleiche oder verwechsel ich da was?
Du könntest es so verstehen, aber du darfst natürlich nicht denken, dass da jetzt irgendwie ein Verständnis dahinter steckt, weil es ist eigentlich nur statistisch, was ist da außenrum, was ist das für ein Kontext. Aber du kannst davon natürlich noch nicht darauf schließen, dass das wirklich eine Parkbank ist. Aber durch den Kontext hast du dann natürlich, wenn du auch wieder danach suchst, vergleichst du die Kontexte und findest dann das Richtige. Aber da ist natürlich kein Verständnis dabei. Gleich wie ChatGPT ja eigentlich nichts versteht, sondern nur statistisch das nächstbeste Wort dann errechnet aus dem Kontext, ohne zu verstehen, dass das da jetzt die Parkbank ist. Aber es ist halt klar, durch den Kontext geht es irgendwie um solche Dinge und dann kommt halt ein Wort wie Park dazu oder Wiese und dann ist es klar, dass es die Parkbank ist und nicht das Geldinstitut Bank.
Aber theoretisch könnte ich doch auch eine Wortliste hinterlegen, die sagt, okay, das sind alles wirklich Dinge in der realen Welt und das sind irgendwie alle Städte in Deutschland oder so, damit man weiß, dass es ein Ort ist. Also es wäre ja auch möglich, oder?
Ja, wie machst du das bei Bank? Was machst du da mit deiner Liste, wenn da steht, Bank kann eine Parkbank sein oder eine Geldinstitutbank? Also das kannst du nur aus dem Kontext eigentlich rausfinden.
Ja, vielleicht mache ich dann ein zweistufiges System, dass ich erst in die Wortliste gucke, weil das wäre eine Hashmap, das wäre jetzt schneller. Und wenn da steht, okay, das hat mehr als ein Ergebnis, ja, hinter Bank steht dann Finanzinstitut und Parkbank zum Beispiel, also Count größer 1, dann schmeiße ich das BERT-System an, was dann den Look Back und Look Forward macht, weil das ist ja, ich gehe stark davon aus, dass das recht teuer ist bei der Indexierung, ähnlich wie bei diesem Look Ahead und Look Behind bei Regular Expressions, ist ja auch sehr teuer. Und so könnte ich vielleicht die Speicherung und Indexierung ein bisschen beschleunigen, dass ich nur das BERT-System anschmeiße, wenn ich es wirklich brauche.
Also die Tokenisierung ist gar nicht so teuer, den Vektor zu erstellen, das geht eigentlich. Natürlich hast du, klar, ein Vektor, der sehr viele Einträge hat, ist natürlich per se teurer, als wenn du jetzt nur eine ID hast zur ID 18, die Bank repräsentiert. Hingegen im Vektor hast du halt keine Ahnung, wie viel Float-Values in so einem Vektor drin, je nach Modell. Und das braucht natürlich mehr Platz. Indexierung ist teurer, Suche ist teurer und so weiter. Darum ist ja ChatGPT auch so langsam. Das ist ja auch ein Grund dafür. Also teurer ist es. Zweistufiges System wäre eine Möglichkeit, glaube ich, macht es aber sehr viel komplexer, würde ich mal sagen. Es ist natürlich schon so, dass die Systeme gern kombiniert werden, grundsätzlich, dass du eine Suche machst und dann vielleicht mit einem Sprachmodell weiterarbeitest oder umgekehrt. Aber jetzt in dem Schritt würde ich mal sagen, du hast dann eher zwei komplett getrennte Systeme, die du kombinierst und weniger, dass du innerhalb der einzelnen Schritte Indexierung, Tokenisierung, Ranking, dass du da schon irgendwas mischt. Weil es einfach wesentlich komplexer ist und die Systeme halt nicht dafür ausgelegt sind.
Naja gut, also Stemming, Synonyme, Homonyme.
Homonyme.
Homonyme, ja, schwieriges Wort für mich. BERT, ja. Bidirectional Encoding Representations from Transformers. Ja. Ich musste erst googeln, was das heißt. Und Achtung, nach BERT zu googeln ist nicht geil. Die Sesamstraße lässt grüßen. Das ist ja schon ein komplexer Indexierungsprozess. Aber noch
Tokenisierungsprozess. Eine Frage. Indexierung ist erst der nächste Schritt, ja.
Okay, Tokenisierung. Okay, ich schmeiße jetzt meine Bälle rein. Aber du hast gerade das magische Wort Vektor genannt. Und im ganzen AI-Hype wird ja gerade auch ziemlich viel Vektordatenbanken besprochen. Ja, keine Ahnung. Auf einmal ist die PostgreSQL-Extension PG-Vektor wieder ganz vorne dabei. Ist Elasticsearch, OpenSearch und Co. also ganz simpel gesprochen auch eine Art Vektordatenbank? Oder wird, wenn man jetzt von quote-unquote AI und Vektordatenbank spricht, spricht man da von einer anderen Art Vektor? Ich bin kein Mathematiker, wie du merkst.
Also du kannst natürlich Vektoren verwenden für die Indexierung beziehungsweise für die Repräsentation der eigentlichen Dokumente. Also das ist in der klassischen Information Retrieval Welt ganz typisch auch. Du hast einen Vektor, einen Bag of Words, wie es auch so schön heißt. Das heißt, du hast da alle Wörter, die in deinem Wörterbuch stehen, zum Beispiel in der deutschen Sprache, kannst du dir so vorstellen, du hast einen ganzen großen Vektor und in der Zeile 1 steht Andi, in der Zeile 2 steht immer Wolfgang und so weiter, alle Wörter und dann ist einfach eine 1, wenn Andi drin vorkommt, eine 1, wenn Wolfgang drin vorkommt und so weiter an den ganzen Positionen, extrem langer Vektor, der wird dann nochmal komprimiert und so weiter natürlich, aber du hast am Ende dann einen Vektor pro Dokument und deine Suche ist dann auch wieder so ein Vektor und dann werden die Vektoren verglichen und der Abstand zwischen den Vektoren berechnet. Also das ist auch ein ganz klassisches Suchsystem. Der Unterschied ist jetzt natürlich nochmal, du hast ja bei den Embeddings nochmal auf Wortebene eigentlich auch schon Vektoren. Also das ist schon wesentlich komplexer. Du hast nicht nur auf Dokumentebene einen Vektor, sondern eigentlich schon auf der Wortebene bei den Embeddings. Also es ist schon nochmal eine Stufe komplexer als das Ganze. Aber klar, du kannst einen Vektor auch verwenden, um ein Dokument darzustellen, ja. Aber das ist schon das Komplexere, der ganz klassische Ansatz von der Indexierung, wenn du die Tokens reinbekommst von dem Dokument, ist der invertierte Index. Und darauf basieren eigentlich fast alle Suchsysteme, so klassisches Lucene. Klar ist das ganz hoch optimiert und hat Verbesserungen und Optimierungen, aber ganz klassisch ist es eigentlich ein invertierter Index.
Okay, lass uns mal von dem AI-Hype wieder ein bisschen weggehen, weil wir sind ja bei den Fundamentals. Und jetzt habe ich da mein Dokument gegen das System geschmissen. Die Tokenisierung wurde gestartet, ja, jetzt abgeschlossen. Und jetzt habe ich mein Dokument in all diese Elemente zerlegt. Und jetzt muss es ja irgendwo mal hingelegt werden, mal abgespeichert werden, damit ich das auch, ich sag mal, queryen kann, abfragen kann. Und da kommt jetzt die Indexierung ins Spiel. Ist das richtig?
Genau. Also ist ganz klassisch, wie man das aus der Datenbankwelt kennt. Man legt die Daten mal irgendwo ab.
Da kenne ich mich aus. Das weiß ich.
Eben. Man legt die Daten ab, deine Tabellen, deine Spalten. Du legst die Daten grundsätzlich mal ab oder nur Dateien. Und dann bildest du einen neuen Index. Und der Index ist nur dafür da, für die Suche dann. Also da replizierst du in irgendeiner Form deine Daten, speziell halt für die Suche. Also du legst die Daten dumm ab und hast dann nochmal eine spezialisierte Form für die Suche. Und da ist der invertierte Index eigentlich der klassische Weg, wie man möglichst einfach so eine Suche realisieren kann oder Daten so ablegen kann, dass ich sie schnell finde.
Okay, wenn du jetzt sagst invertierter Index, invertiert heißt für mich irgendwie umgedreht oder ähnliches.
Genau.
Oder umgestülpt. Jetzt erklär mir mal invertierter Index like I'm five. Muss kein Bällebad sein, ja? Kann.
Ja, mein Bällebad wär schwierig.
Zusatzinformation: Ich bin Lego-Kind, nicht Playmobil.
Also am ehesten würde ich es mal vergleichen mit einem Telefonbuch, wie beim klassischen Index in der Datenbank. Wobei bei einer Suche das noch ein bisschen spezieller ist. Also in einem Telefonbuch habe ich irgendwie als A und dann würde ich einen Andi irgendwo finden auf den Seiten mit A. Bei einem invertierten Index gehe ich einen Schritt weiter und speichere mir ab, okay. Da, wo jetzt Andi steht in meinem Telefonbuch, habe ich nicht die Telefonnummer, sondern die Dokument-IDs überall, wo Andi vorkommt. Das heißt, ich suche zuerst mal nach Andi, weil ich in meiner Suchquery Andi stehen habe, finde dann auf der Seite 20 in meinem Telefonbuch A, Andi, dieses Wort Andi, und dahinter steht dann, ist in Dokument 48, in Dokument 57, in Dokument 358. Und da habe ich dann sozusagen die Verweise auf die eigentlichen Dokumente, wo Andi überall drin vorkommt. Und das ist eigentlich der invertierte Index. Das ist eine total dumme Herangehensweise eigentlich. So wie wahrscheinlich jeder, wenn man sich ein bisschen überlegen würde, wie man halt so einen Index aufbauen würde. Jetzt rein ohne Computer, in einem Buch, in einem Telefonbuch.
Okay, das bedeutet eigentlich, ich habe eine Art Hashmap und die Values der Hashmap sind Listen.
Genau, das ist ein invertierter Index. Und die Keys von deiner Hashmap sind eigentlich Tokens.
Meine 1,3 Wörter.
Genau. Das heißt, da, wo du Andi vielleicht tokenisiert hast auf Andreas, womöglich, dann suchst du eigentlich immer nach Andreas und dann findest du alle Dokumente, wo Andreas drinsteht.
Das ist interessant.
Es fühlt sich gerade extrem schlimm an, Andreas auszusprechen. Ich habe dich, glaube ich, noch nie Andreas genannt.
Ja, du bist auch eigentlich nicht dazu berechtigt, wenn man es ganz ehrlich ist. Meine Frau, wenn sie sauer ist, ruft dann meist Andreas in erhobener Stimme. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und mein Vater hat es sehr oft gemacht, wenn ich Blödsinn gemacht habe. Also es gibt nicht viele Leute, die mich Andreas nennen. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die mich mal im realen Leben treffen, wenn ich Blödsinn gemacht habe, also richtigen Blödsinn, ja, ich sage jetzt nicht irgendwie was, ein Bierchen getrunken ist kein Blödsinn. Ja?
Drum schickt dir das Finanzamt immer Briefe an Andreas.
Ja, leider auch die Bußgeldstelle, wenn ich zu schnell gefahren bin. Aber das bedeutet auch ganz kurz, Andi und Andreas, das ist ein interessantes Beispiel. Ich gebe jetzt Andi in das Query ein. Steht in der Hashmap im invertierten Index Andi mit einem Verweis dann auf den Hashmap-Entry Andreas oder wird bei dem Query schon Andi in Andreas umgesetzt, weil das Query weiß, okay, welche Hashmap-Keys ich habe?
Kommt natürlich auf die Implementierung drauf an, aber das Sinnvollste ist natürlich, wenn du das frühzeitig schon mappst auf Andreas in der Tokenisierung, weil du dann natürlich weniger Hops hast und mehr Dokumente auf das eine Wort zeigen, aber in dem Fall, also Andi und Andreas ist jetzt nicht sehr typisch, weil es halt schon eigentlich schon was anderes ist, aber wenn man mal davon ausgeht von dem Beispiel, dann würde ich es eher bei der Tokenisierung möglichst früh machen, einfach aus Geschwindigkeitsgründen. Aber es ist natürlich die Frage, wie du es implementierst. Du kannst auch bei der Query das so implementieren, dass die Query umgeschrieben wird auf such mir alles, wo Andi steht und wo Andreas unter Umständen auch noch steht. Also dass so eine Extension von deiner Query Expansion gemacht wird.
Okay, zurück zum invertierten Index. Jetzt haben wir eine Hashmap mit einer Liste an Dokumenten-IDs. Und jetzt nehme ich mir ein sehr populäres Wort.
Andi. Ist wohl populär, hallo? Schüttel nicht so den Kopf.
Ich denke eher an Wein, ja?
Okay, dann mach mal mit Wein, ja? Weil gerade neben dir ein Weinglas steht.
So sieht's aus. Und das Problem ist immer, wenn man eine Liste hat, ist durch die Liste zu gehen, ja? Wir erinnern uns an die Landau-Notation, Big-O-Notation, ja? Welche Komplexität hat das Suchen in einer Liste, Dr. Wolfgang Gassler, in einer unsortierten Liste.
Ich wollte gerade sagen, das muss natürlich unsortiert sein. Ja, einfach Länge der Liste.
Ganz genau, O von N. Und das ist natürlich bei einem sehr populären Wort, bei sehr vielen Dokumenten, Wein, kann das natürlich sehr in performant werden.
Gibt's? Vor allem musst du ja denken, du suchst ja selten nach Wein, sondern du suchst nach roten Wein. Das heißt, roter Wein wird dann runtergebrochen auf die Tokens, Rot und Wein. Und dann suchst du zuerst nach Rot, bekommst eine ganz lange Liste und dann suchst du nach Wein, bekommst auch nochmal eine ganz lange Liste und dann musst du versuchen, es zu finden, was übereinstimmt, Rot und Wein. Das ist übrigens weißer Wein.
Gibt's
denn Weiß ist übrigens auch ein gutes Beispiel. Scharfes S war früher ein großes Problem, mittlerweile geht es besser.
Für alle Hörer und Hörer, die... Ihr könnt das Video gerade nicht sehen, weil wir es in der Regel nicht veröffentlichen. Ich trinke weißer Wein bei der Podcast-Aufnahme.
Das hat jeder gehört, kein Problem.
Gibt es eine Alternative zum invertierten Index?
Es gibt eigentlich keine Alternative in dem Sinne, aber es gibt natürlich Erweiterungen, vor allem je nachdem, was du erreichen willst. Weil das Problem natürlich, was du hast, wenn du jetzt zum Beispiel nach Wald suchst und dein Ziel ist, dass du auch Grunwald findest, dann hast du schon ein Problem, weil in deinem invertierten Index steht nur Grunwald. Und natürlich Wald, aber das ist ganz was anderes. Das heißt, du müsstest dann durch alle deine Keys durchgehen, durch alle deine Tokens, kommt irgendwo Wald in irgendeinem Token vor und dadurch musst du wieder durch alle deine Tokens, was auch super langsam ist. Also wenn du solche Anforderungen hast, dass du so Post-Fix-Patterns hast, also wo du das Ende suchst und vorne ein Sternchen hast, also such mir alle zusammengesetzten Wörtern, aber du willst nur den hinteren Teil definieren in deiner Query, dann hast du mit dem invertierten Index ein Problem. Geht schon nicht. Also das geht nur, wenn du ganze Wörter suchst, beziehungsweise ein Anfang. Der Anfang ist vielleicht möglich.
Von Datenbankindexen würde ich jetzt sagen, okay, irgendeine Baumstruktur, irgendeine Tree-Struktur klingt so da nach der Lösung. Da musst du natürlich wissen, wo du dieses Wort aufbrichst und was dann der Präfix und der Suffix ist. Und
das ist also halt beim invertierten Index hast du normalerweise das Ganze sortiert nach dem Anfang von dem Wort. Das heißt, du kannst sehr wohl nach Anfängen suchen. Das heißt A-N-D, Sternchen für Andy, da wirst du etwas finden oder relativ schnell finden. Aber wenn du natürlich Sternchen N-D-Y suchst, dann wirst du keinen Andy finden, außer du hast einen speziellen Index dafür. Und da gibt es zum Beispiel Präfixbäume oder auch Suffixbäume, das ist je nachdem von welcher Seite man das Ganze nimmt, wo dann die Daten in anderer Form abgelegt werden und wo dann wirklich die einzelnen Teilstrings so in verketteten Baumstrukturen, würde ich es nennen, abgelegt werden und dann kann man irgendwo tiefer in den Baum einspringen bei NDY und findet dadurch auch den Andy, obwohl man den ersten Buchstaben nicht angegeben hat. Also das ist dann nochmal aufwendiger natürlich, weil man mehr angeben muss, aber wird sehr gerne eigentlich gemacht, wenn es um klassische Stringsuchen geht, wo man einfach Präfix und Suffix Sternchen haben möchte in der Query. Aber ist natürlich wesentlich speicherintensiver und komplexer üblicherweise das aufzubauen.
Also bedeutet das, in der Praxis bauen wir nicht alle drei Möglichkeiten gleichzeitig auf. Also es bedeutet, wir haben nicht einen invertierten Index und einen Präfixbaum und einen Suffixbaum, weil das in der Regel zu speicherintensiv ist.
Also wenn du einen klassischen Elasticsearch Index verwendest oder Lucene, was darunter liegt bei Elasticsearch oder OpenSearch, wie es ja mittlerweile die Open Source Variante heißt, dann hast du keine Möglichkeit, Stern NDY zu suchen für Andy. Das funktioniert nicht, ja. Da brauchst du dann zusätzliche Indizes oder ganz klassisch, was auch ganz oft gemacht wird, sind die sogenannten N-Grams oder N-Gramme. Kann auch Lucene, kannst du einstellen. Der Index wird viel, viel größer, weil üblicherweise sind es 3 Gramme zum Beispiel. Das heißt, du zerlegst alle Wörter in 3 Buchstaben, in so Untersubstrings. Das heißt, Andy wäre dann A-N, A-N-D, N-D-Y, D-Y und so weiter. Also zerlegst es in so unter 3er-Substrings und da baust du dann einen invertierten Index wieder drüber auf und dann musst du aber diese Listen, also du suchst dann, wo kommt AND vor, wo kommt NDY vor, diese 2 Listen, um Andy dann zu finden, musst du dann kombinieren und die eigentlichen Dokumente raussuchen. Also das ist viel, viel komplexer und teurer. Also das ist so wie, wenn du die Tokenisierung änderst und auf so Sub-Tokens gehst und da aber wirklich alle Varianten abspeicherst. Also bei Andy hättest du 6 Substrings, weil du auch immer die Leerzeichen davor mitnehmen musst. Also die 3 Gramme wären bei Andy am Anfang zum Beispiel Leerzeichen, Leerzeichen A. Das ist auch schon ein 3 Gramm. Also 2 Leerzeichen, dann der erste Buchstabe. Und dadurch bekommst du allein bei Andy schon 6 3 Gramme. Und da musst du überall wieder den invertierten Index ablegen, die Listen dazu und bei der Suche natürlich alles wieder zusammenbauen, kombinieren und.
Wenn man jetzt von speicherintensiv spricht, spricht man da von RAM oder von Harddisk?
Beides natürlich, je nachdem, wie dein System wieder aufgebaut ist. Und beim Suchen ist es halt meistens so, dass du es im Hauptspeicher haben willst. Also es gibt ja auch Systeme, die komplett im Hauptspeicher basieren. Ich habe gerade kürzlich Melisearch gefunden. Ich glaube, Melisearch was hat jemand bei uns in der Community empfohlen als System. Und die legen zum Beispiel alles im RAM ab. Und da hast du natürlich Probleme, wenn du den Index im RAM brauchst unbedingt, wenn es keine andere sinnvolle Möglichkeit gibt. Also aus Geschwindigkeitsgründen oder Architekturgründen, dann bist du natürlich extrem limitiert. Und wenn du dann einen Ngram-Index aufbaust, der halt wesentlich größer ist, dann hast du vielleicht schon ein Problem.
Gibt es die Möglichkeit, dass ich irgendwie, ich sag mal, eine Komplexität pro Wort errechne? Denn so wie du mir die Ngrams gerade erklärt hast, hört sich das für mich so an, als kann man damit sehr gut dieses meinten Sie-Feature umsetzen, wo man vielleicht mit Tippfehlern umgehen kann, weil du zerlegst das Wort ja, ersetzt es mit Sternchen oder Unterstrichen oder Leerzeichen oder was du auch immer nimmst. Aber dass ich sage, okay, wenn ich jetzt Hochgeschwindigkeitszug oder Schifffahrtskapitän, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Tippfehler habe in dem Wort, ist sehr, sehr hoch, weil es einfach sehr komplex ist, das Wort. Gibt es irgendwie eine Art, ich errechne die Komplexität eines Wortes und umso komplexer das Wort, desto eher errechne ich ein Ngram dafür und speichere nur die komplexen Wörter für Ngram ab? Ist das eine dumme Frage? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Oder habe ich da gerade ein neues Feature für OpenSearch gebaut?
Also ich glaube, mit dem zu entscheiden, einmal das andere, ist, glaube ich, immer sehr gefährlich und wird extrem teuer und ich habe dann auch nicht alle Features ständig zur Verfügung und einen halben Index kann ich auch nicht aufbauen. Also gefühlt hätte ich jetzt gesagt, es funktioniert nicht. Was man dann eigentlich eher macht, ist natürlich, dass man im Vorfeld einfach schon ein Dictionary hat, was damit umgehen kann und probiert, die Tippfehler in der Query schon rauszusuchen, bevor die eigentliche Suche gemacht wird. Aber Ngramme zum Beispiel eignen sich auch dazu, Tippfehler auszubessern bzw. lockerer damit umzugehen, weil du ja die Substrings hast und wenn dann ein kleiner Substring nicht passt, dann kannst du sagen, okay, das toleriere ich und so hast du eine Möglichkeit, da ein bisschen flexibler zu sein in der Suche. Aber ich glaube, die meisten Systeme, die heutzutage so verwendet werden, ist einfach ganz oft, dass das im Vorfeld schon rausgefiltert wird und die eigentliche Suche dann mit dem gestemmten Wort oder mit dem korrigierten Wort dann eigentlich schon gemacht wird. Drum hat man ja das bei Google auch, dass du dann irgendwie automatisch die Korrektur schon bekommst, meinten sie nicht, und dann wird eigentlich das schon gesucht.
Mit dem Dictionary meinst du jetzt wieder irgendwo eine Datei, wo ich ganz viele Schreibweisen von Schifffahrtskapitän habe, wie zum Beispiel Schifffahrt wird, glaube ich, mit 3F geschrieben und dann habe ich dann alle möglichen Schreibweisen, unter anderem mit D und G, weil D und G sind auf der deutschen Tastatur zumindest neben dem F. Und dass man dann alle möglichen Varianten von Schifffahrtskapitän, habe ich glaube ich gerade gesagt, dann in diesem Dictionary schon hat und dann ein Mapping auf Schifffahrtskapitän, auf die richtige Schreibweise hat, richtig?
Genau. Oder dass du dann da vielleicht sogar einen Ngram-Index auf deinen Dictionary aufbaust oder sowas. Sowas könnte ich mir noch vorstellen. Beziehungsweise, dass du sowas hast wie die ganz klassische Edit Distance, also wie viel Buchstaben muss ich drehen oder ändern, rauslöschen aus einem Wort, damit die Ähnlichkeit besteht. So findest du dann ähnliche Wörter und erst dann machst du wirklich die Suche, ja genau. Aber je nachdem, wie es implementiert wird. Also du kannst auf allen Ebenen natürlich solche Sachen begegnen und verbessern oder ändern und je nachdem, was du für einen Index hast, ist es halt möglich oder nicht möglich. Aber ein ganz klassischer Inverted Index ist halt relativ stur, da musst du genau dieses Wort treffen.
Okay, wir haben jetzt das Bällebad. Ja, wir haben die Bälle besorgt. Wir haben die Bälle erschaffen mit der Tokenisierung und wir haben mit der Indexierung eigentlich die Bälle in das Becken geschmissen. Ist das richtig?
Mhm, korrekt, ja.
Und jetzt muss ich einen Ball in dem Bällebad finden.
Das machst du über den Index. Also sagen wir mal, du hast den Ball dann schon gefunden über den Index, der da irgendwo steht. Oder
Ich habe mehrere Bälle gefunden.
Genau.
So. Und jetzt geht es an die Anzeige, an sogenannte Ranking. Ja, an die, okay, zeig mir meine Ergebnisse an. Und beim Ranking kommt mir Googles berühmter PageRank in den Sinn und ganz viele Kundentelefonate. Warum ist mein Wort bei meiner kleinen Suchmaschine hier auf meinem E-Commerce-Shop nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 3? So, und jetzt erklär mir mal bitte die Komplexität von Ranking.
Also Ranking ist halt dann der letzte Schritt. Du hast deine möglichen Treffer und musst halt jetzt entscheiden, du hast nur eine gewisse Anzahl, die du anzeigen kannst.
Das sind die 10 Ergebnisse auf der Google-Startseite.
Genau, oder vielleicht sind es auch 20, je nachdem, wo du bist, oder vielleicht sind es auch 100, aber es sind selten halt irgendwie, wenn es vor allem um Web geht oder so, eine Million. Das heißt, du musst da in irgendeiner Form Ranking sortieren, um das Beste nach vorne zu bringen. Ein einfacher Weg ist, du zahlst einfach sehr viel, dann stehst du ganz vorne. Wäre der einfachste Ranking-Algorithmus, ist halt ein finanzieller Algorithmus. Wenn ich Google ganz viel zahle, stehe ich halt mit der Werbung ganz oben.
Ist auch schon ein Ad.
Genau.
Man Werbung.
Ist auch ein Ranking-Algorithmus. Kann natürlich genauso sein, wird auch ganz oft in irgendwelchen Shops so gemacht. Du suchst nach irgendwas, du suchst in einem Supermarkt Shop nach einem Produkt und dann steht aus irgendeinem Grund immer Pepsi ganz vorne vor Cola. Weil Pepsi höchstwahrscheinlich einfach irgendwie mehr zahlt und da gibt es ein Invisible Ranking im Hintergrund. Aber das ist natürlich nicht, was du eigentlich haben willst, üblicherweise, würde ich mal sagen.
Okay, jetzt bin ich keine Marketingfirma, habe nicht so viel Geld und jetzt versuche ich das über das ganz ehrliche SEO, Search Engine Optimization. Wie komme ich also jetzt auf Platz 1 bei Google im PageRank?
Wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich schon reich. Weil da ist probieren, glaube ich, viele aktuell rauszufinden. Aber wenn man mal in die Vergangenheit zurückgeht und worauf Google ja so im Kern basiert, dieser berühmte PageRank-Algorithmus, den du auch schon erwähnt hast, der geht ja darauf zurück, dass du so wie im Mittelalter oder auch was heutzutage noch ganz gut funktioniert, Recommendations, Empfehlungen, wenn dir jemand irgendwas empfiehlt, dann ist es wahrscheinlich gut. Und wenn dir das ganz viele Leute empfehlen, ist es noch besser. Und Google hat es halt damals gemacht mit dem PageRank. Wenn es ganz viele Empfehlungen gibt für eine Webseite, dann ist die wichtiger und besser. Und die Empfehlungen waren halt keine Empfehlungen, die verbal ausgesprochen worden sind, sondern waren Links. Und wenn eine Webseite auf eine andere linkt, dann glaubt die Webseite wahrscheinlich, das ist was Gutes da auf der anderen Webseite. Drum linke ich ja dorthin. Und wenn jetzt eine Webseite ganz viele Links bekommt, dann ist die wichtiger. Und wenn es auf der Webseite um Fußball geht und tausende Webseiten auf diese eine Fußballseite hinlinken und ich suche nach Fußball, dann ist wahrscheinlich diese Webseite ganz gut, wenn ich die ganz oben rank oder sehr hoch anzeige, weil halt ganz viele Leute hoffentlich im Hintergrund, nicht irgendwelche Robots oder automatisierte Algorithmen, sondern Menschen auf ihrer kleinen Webseite gedacht haben, hey, diese coole Fußballseite vom Andi da, die ist super cool, die ist wichtig und die setzen einen Link drauf. Und damit hat halt Google damals Yahoo und die anderen Suchmaschinen outperformt, weil die das eben nicht hatten und nur ganz dumme technische Suche hatten im Hintergrund.
Naja, Yahoo und Alta Vista und Co., die waren ja mehr Dictionary-based, wenn du so möchtest. Ja, die hatten ja mehr einen Katalog als wirklich eine Suche.
Ja, die hatten im Hintergrund die ganz klassische Suche. Und so wie es eigentlich heutzutage in irgendeinem Elasticsearch, Lucene, sagen wir nicht immer Elasticsearch, die sind ja mittlerweile böse, sagt man so, als Elastic oder zumindest kommerziell. Also gehen wir mal auf das Grundprodukt im Hintergrund oder Library Lucene zurück. Wenn es darum geht, jetzt ganz viele Dokumente zu ranken und ich habe jetzt keine Information von außen, keine Personen, dann muss ich mir irgendwie anhand des Textes überlegen, welches Dokument ist wichtiger. Und was da die Standard-Herangehensweise ist, so wie der invertierte Index bei Indexierungs- oder die Standard-Herangehensweise ist, ist es beim Ranking TF-IDF. Hast du schon mal gehört?
Terraform, dafür steht auf jeden Fall TF. IDF erinnert mich an IDF, erinnert mich irgendwie an eine MDF-Holzplatte. Hat der wahrscheinlich mit Terraform und MDF-Holzplatten nichts zu tun, deswegen erleuchte mich bitte.
Also TF-IDF heißt Term Frequency Inverse Document Frequency. Klingt komplizierter, als es eigentlich ist.
Was denn jetzt? Term Frequency oder Inverse Term Frequency?
Also es ist Term Frequency / Inverse Document Frequency. Und das Ganze ist wirklich dividiert, weil da der Score so berechnet wird. Die Grundidee von dem Ganzen ist eigentlich, dass man sagt, wenn Wörter ganz oft vorkommen, sind sie weniger wichtig, weniger relevant. Das heißt,
wenn sie ganz oft vorkommen?
Genau. Wenn du jetzt ein Wort...
Ist das nicht der klassische SEO-Trick, dass du ein Wort ganz oft erwähnst, deswegen hast du eine höhere Relevanz für das Dokument?
Das ist eine andere Relevanz, wenn es jetzt um Google oder SEO geht. Aber grundsätzlich, wenn du zählst, wie oft kommt ein Dokument gesamt vor, jetzt nicht in einem Dokument, sondern gesamt. Das ist die Term Frequency. Also wie oft kommt das Token, wir sind bei Tokens übrigens, nicht bei Words, insgesamt vor, so ein Term. Das heißt, Andi zum Beispiel kommt wahrscheinlich in meinen ganzen vielen Dokumenten, in meinen jetzt vielleicht schon, kommt sehr oft vor, keine Ahnung, aber allgemein weniger. Hingegen, wenn wir irgendein Wort verwenden wie ist, war, sein, solche Dinge, die kommen ganz oft vor. Das heißt, wenn ich merke, okay, das ist fast in jedem Dokument drinnen, dann ist das wahrscheinlich kein gutes Kriterium, nach dem ich suchen soll, nach dem Wort ist. Hingegen Andi zum Beispiel, Andi kommt in sehr wenigen Dokumenten vor und wenn dann Andi mal in einem Dokument vorkommt, dann ist es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich irgendein Dokument, was wirklich mit Andy zu tun hat. Und das ist dann gut. Das heißt, umso öfter ein Wort vorkommt, umso mehr kann ich es ignorieren. Dann, wenn aber Andy natürlich 10-mal innerhalb einem Dokument vorkommt, dann ist es natürlich extrem relevant für Andy. Das heißt, gut ist, dass ein Wort oft in einem Dokument vorkommt, wie du richtig gesagt hast, der SEO-Trick. Aber im Gesamten sollte das Dokument selten vorkommen. Und genau das beschreibt die Term Frequency dividiert durch die Inverse Document Frequency. Also wie oft kommt es im Dokument vor und wie oft kommt es gesamt in meinem Corpus, also in allen meinen Dokumenten vor. Und diesen Wert vergleiche ich und dadurch kann ich ranken, ob das Dokument jetzt gut ist oder schlecht. Das heißt, wenn Andy in 2 Dokumenten vorkommt und in einem Dokument kommt es 1-mal vor und im anderen Dokument aber 30-mal und das Dokument ist vielleicht gar nicht so lang, dann wäre dieses Dokument, wo es 30-mal vorkommt, eher auf Platz 1 ranken und das andere auf Platz 2.
Ich gebe gerade zu, ich fühle mich so ein bisschen unwohl, wenn ich gerankt werde. Schade, dass wir dieses Beispiel nehmen. Nun gut, muss ich leider mitleben. Der Education wegen.
Du bist so gut zu dieser Welt, dass du dich opferst, Andy.
Du tust gerade so, als mache ich das freiwillig. Also von daher, du hast das Beispiel genommen. Aber okay, habe ich verstanden.
Und darauf basieren eigentlich alle Algorithmen heutzutage, mehr oder weniger. Es gibt da Optimierungen, BM25 gibt es Best Matching, steht das BM. Das ist ein bisschen eine Optimierung nochmal.
Und das BM25, da applyen die hinten einen Limit 25 und gucken sich nur die ersten 25 Dokumente an, oder? Weswegen ist das eine Optimierung?
So wie Top X, oder? Nein, im Prinzip, es gibt glaube ich auch 12, wenn mich nicht alles täuscht, BM12 und BM11 oder so. Du kannst das so, sind einfach verschiedene Implementierungen. Nenn's Versionsnummer, wenn du willst. Hat eigentlich wenig mit irgendeinem Wert oder sowas zu tun.
Kann ich denn auch irgendwo angeben, den Ort, wo das Wort drin vorkommt? Nehmen wir jetzt mal eine Datei, eine PDF-Datei. Ja? Eine PDF-Datei wird per OCR, der Content wird per OCR gescannt und ich übermittle der Suchmaschine, also der Tokenisierung, der Indexierung, auch den Titel des Dokumentes.
Ja? So eine Gewichtung im Prinzip.
Ja, genau. Steuererklärung 2024. Ja, ist der Titel. Punkt PDF ist der Titel. Und der Content ist dann leider meine Steuererklärung, die ich ans Finanzamt geschickt habe. Und jetzt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Dokument irgendwann Steuererklärungen vorkommen. Aber ich möchte, dass dieses Dokument, weil das hat ja Steuererklärung im Titel, höher gerankt wird als ein Dokument, wo nur Steuererklärung im Content drin vorkommt, aber nicht im Dokumententitel.
Ja, mit der Gewichtung ist es gar nicht so einfach, weil diese Algorithmen ja sehr starr sind, würde ich mal sagen, optimiert. Was man früher ganz oft gemacht hat, beziehungsweise man kann es immer noch machen natürlich, wenn man so ein TF-IDF zum Beispiel verwendet und man möchte jetzt da irgendwie eine Gewichtung einbauen, dass man einfach sagt, wenn das der Titel ist, dann kopiere ich den Titel einfach 10-mal in dieses Dokument rein. Bevor ich dieses Dokument abspeichere bei der Tokenisierung, dupliziere ich den Titel einfach 5-mal, 10-mal, je nachdem, was ich für Gewicht haben will. Und dann läuft es durch die ganze normale Maschinerie einfach durch. Und dadurch es öfters vorhanden ist in einem Dokument, hat das Ganze die Gewichtung.
Mit diesem Hack, der sehr dreckig klingt, der gefällt mir.
Der aber sehr üblich ist und ich glaube wahrscheinlich auch noch ganz viel gemacht wird im Hintergrund, weil es einfach keine Änderung im Algorithmus benötigt.
Das bedeutet aber auch, ich muss bei einer Gewichtsänderung die ganze Sache neu tokenisieren und indexieren, richtig?
Ja, genau. Also du hast natürlich auch in der Query unter Umständen Tokens drin und Felder und Lucene kennt ja auch gewisse Felder und du kannst dann gewissen Feldern ein höheres Gewicht geben. Also du kannst es im Nachhinein schon auch machen. Aber es ist gar nicht so leicht, diese Gewichtung im Nachhinein reinzubringen und vor allem performant reinzubringen. Weil alles, was du irgendwie so an extra Schritten hast, macht dein ganzes Modell ja viel komplexer und deinen Algorithmus vielleicht nicht mehr so schnell, weil die haben das halt optimiert. Lucene ist sowas fucking fast Schnelles, es ist unglaublich, ich habe das mal probiert, obwohl es Java ist, eine ähnliche Variante im Kleinen in C nachzubauen, ich bin nicht annähernd an den Speed dran gekommen. Also es ist unglaublich optimiert und wenn du da irgendwas änderst oder plötzlich dir denkst, ja, da könnt ihr noch eine Berechnung irgendwo draufsetzen oder so, es ist mal schwierig, das reinzubekommen, aber sogar wenn du schaffst, dann wirst du halt womöglich die ganzen Optimierungen über Bord und es ist super langsam.
Okay, TF, IDF habe ich verstanden. Jetzt hattest du aber bei der Indexierung auch von Vektoren gesprochen und zwar, wie weit sind gewisse Worte voneinander entfernt? Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, so verstehe ich unter anderem ja auch Vektordatenbanken teilweise, dass dieser Abstand zwischen zwei Vektoren ja auch für die Suche selbst, also für die Relevanz dann genutzt wird und nicht nur für die Indexierung für, sondern wirklich, okay, wie weit ist das Wort von dem, was ich suche, hier entfernt? Wird das da auch angewandt im Ranking? Die Vektordistanz zwischen diversen Wörtern?
Genau, das ist dann das Ranking. Also du misst den Abstand zwischen zwei Vektoren, was auch gar nicht so trivial ist. Das heißt, wenn du dir vorstellst, in einem dreidimensionalen Raum, wo du x, y, z hast, dann hast du da irgendwo die Punkte. Dein Vektor hat drei Elemente, x, y, z. Und dann misst du den Abstand zwischen den Vektoren, also wo das in dem Raum liegt einfach. Wenn du jetzt einen Raum hernimmst mit 2 Meter Höhe, dann kannst du da die Punkte anordnen und misst einfach mit einem Maßband die Abstände zwischen zwei Punkten. So berechnest du, ist was ähnlich oder nicht so ähnlich bei x, y, z, bei drei Dimensionen. Jetzt hast du natürlich bei diesen ganzen Embeddings und Vektoren, hast du natürlich hunderte Dimensionen meistens oder vielleicht sogar tausende am Anfang. Das heißt, da musst du natürlich dann Optimierungen finden und das wird wesentlich komplexer. Umso mehr Dimensionen du hast, umso komplexer wird das Ganze natürlich. Und die Abstandssuche ist dann nicht mehr so leicht auf so hochdimensionalen Vektoren. Aber im Endeffekt geht es immer klassisch um den Abstand zwischen den Vektoren, weil umso näher die beisammen sind, umso ähnlicher sind die Vektoren. Und damit der Vektor der Suche ist dann ähnlich zu einem Dokument. Also alle Dokumente, die der Suche entsprechen, ähnlich sind, versammeln sich um die Suche oder in der Nähe. Und darum kannst du einfach den Abstand nehmen. Und das ist das berühmte Vector Space Model, wo du einfach die Vektoren in einem Space, in einem Raum anordnest und den Abstand dazwischen misst. Und genau der Abstand ist einfach eine Zahl, die Länge, und nach der kannst du ranken. Umso kleiner die Zahl, umso besser.
Das klingt alles so einfach, wie du es gerade erklärst, aber ich glaube, die Implementierung ist schon ordentlich komplex.
Ja, aber da haben sich Mathematiker die Köpfe drüber zerbrochen. Das ist alles implementiert, das geht schon irgendwie. Vor allem brauchst du dann ja auch mathematische Algorithmen, um so Vektoren, die tausende Elemente haben oder Einträge haben, irgendwie kleiner zu machen, weil du kannst nicht mit Vektoren arbeiten, die so riesengroß sind. Also du musst dann das auch runterbrechen, optimieren, komprimieren, aber da gibt es Methoden dafür.
Jetzt wissen wir ja alle, jetzt haben wir das System an den Start gebracht, die Suche ist da, läuft. Und jetzt wollen wir natürlich auch das meiste rausholen aus der Suche. Und umso länger man das System betreibt, desto mehr lernt man darüber natürlich. Jetzt möchte ich natürlich, wenn jemand das Wort Sneaker eingibt und klickt auf das dritte Ergebnis, dann möchte ich natürlich in irgendeiner Art und Weise mittracken, wie viele Leute auf das dritte Ergebnis geklickt haben, um dann herauszufinden, warum mehr Leute das dritte Ergebnis bei dem Wort Sneaker geklickt haben, anstatt das erste. Weil mit hoher Wahrscheinlichkeit scheint das dritte relevanter zu sein. Also wie lerne ich oder welche Methoden gibt es, dass ich in der Produktentwicklung, in der Suchentwicklung lerne, wie meine User meine Suchmaschine benutzen? Also das Klick zur Suche ist ein Beispiel. Eine andere Sache ist, ich tracke einfach mit, was die Leute suchen und wie viele Ergebnisse da rauskommen. Ja, wenn nur 3 Ergebnisse rauskommen, ist das sehr wahrscheinlich eine doofe Suche. Und dann müsste ich da ein bisschen nachbessern oder vielleicht sogar 0 Ergebnisse, weil 0 Ergebnisse bei einer Suche auf einem E-Commerce-Shop ist immer ganz schlecht. Deswegen, was gibt es da so für Möglichkeiten, damit ich die ganze Sache einfach kontinuierlich verbessere?
Du musst einfach einen Feedback-Loop einbauen in irgendeiner Form. Wie du den implementierst, ist eigentlich ziemlich egal. Du kannst da auch wieder ganz dumm dran gehen. Also die banalste Variante, keine Ahnung, ob man die wirklich mal implementiert hat, aber sehr banale Variante wäre, wenn ich jetzt nach Andi suche, um wieder das Beispiel zu bemühen von dir, und es klickt jemand immer an dritter Position auf Andi Grunwald, dann scheint zu Andi der Andi einfach sehr wichtig zu sein. Und was du dann einfach machst, ist, du fügst Andi öfters in diesem Dokument ein, dass der Andi öfters drin vorkommt und dadurch wandert es natürlich nach oben. Könntest du machen. Pro Klick fügst du einmal Andi hinzu. Wenn du dann DFIDF hast, wandert es irgendwie automatisch nach oben. Sehr banaler Ansatz, macht man natürlich jetzt hoffentlich nicht so, aber du baust eine Feedback-Loop und die kannst du verarbeiten, wie du willst. Da gibt es natürlich super viele Ansätze und das hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verbessert, dieses ganze Lernen, nennen wir es mal, ich finde es fast ein bisschen übertrieben. Es geht so weit, dass es mittlerweile so einen Standard gibt, der Learning to Rank heißt, wo es genau darum geht, dass eben durch Machine Learning herausgefunden wird, was denn so Kriterien sind, die zum Suchtreffer führen. Das befindet sich dann aber eigentlich im Machine Learning-Bereich schon, wo man mehrere Features üblicherweise verwendet, um einen Treffer zu generieren. Und da lernt man dann zum Beispiel, welche Features eigentlich wichtig sind und für dich wichtig sind in der Suche. Da merkst du dann zum Beispiel, wenn du irgendwas vorschlägst bei einem Recommender-System, das geht dann schon auch in die Richtung, dass zum Beispiel der Preis bei einem gewissen Produkt gar nicht so wichtig ist, sondern Es geht nur darum, dass dein Sneaker aus Leder ist zum Beispiel, dass das eigentlich viel wichtiger ist und dann wird auf dieses Feature optimiert und so hast du einen Zyklus drinnen, wo du merkst, okay, der Preis ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber das Material ist viel wichtiger und dann verwendest du dieses Feature mit einer höheren Gewichtung in deinen Suchergebnissen oder in deinem Recommendation System.
Also für mich als Nicht-Machine Learning Engineer klingt das nach einem sehr komplexen System auf einem komplexen System. Aber das, wenn das der Standard ist, nun gut, machen wir es. Ich habe mal gerade kurz gegoogelt, Learning to Rank fällt wirklich in die Klasse von Supervised Machine Learning, also dem überwachten Machine Learning.
Weil du ja den Feedback-Cycle eben dadurch hast.
Genau.
Und Rückmeldungen gibst. Aber es fängt mal immer eigentlich damit an, dass man keine Ahnung hat, ausprobiert, alles ist gleichgewichtet und irgendwann merkt man, hey, Materialeigenschaften von dem Sneaker sind das Wichtigste.
Jetzt sind wir durch die ganzen Steps gegangen und jetzt stelle ich mir immer noch die Frage, was sind denn die Attribute, wie ich eigentlich ein gutes System auswähle? Wir haben Elasticsearch als inzwischen proprietäres System. Wir haben OpenSearch als Open-Source-Competitor und offen gesprochen, die Features divergieren schon enorm aktuell.
Proprietär darf man eigentlich nicht sagen. Eigentlich ist es ja auch Open Source, also es ist nicht proprietär. Du darfst es nur nicht als Cloud-Hoster betreiben. Kannst es aber in deinen Produkten und so weiter vollständig verwenden.
Server-Side-License. True.
Ja, richtig. Genau.
Dann haben wir Algolia, Hosted System. Sehr bequem, muss ich zugeben.
Sieht man auch immer öfters, auch so in Dokumentationen, ganz beliebt, wenn man in Dokumentationen nach Funktionen sucht, wenn dann so ein riesen Autocomplete ausklappt. Das ist Algolia, kennt man vielleicht.
Nutze ich auch sehr viel. Algolia hat zum Beispiel komplett Hacker News indiziert, wenn ich mal wieder einen alten Artikel suche. Dann hattest du noch Meli Search genannt, kannte ich jetzt so noch nicht. Es gibt sehr wahrscheinlich noch ganz viele andere Systeme. Doch was sind denn so die Attribute? Was zeichnet ein gutes System aus? Wie schnell ist das? Also ich meine, da haben wir natürlich wieder dieses Problem mit dem ganzen Marketingmaterial. Ja? Was sind deine Tipps, wie du sagen würdest, hierauf würde ich achten?
Also wie du schon mal richtig gesagt hast, die Marketingseiten, wenn ihr da auf Meli-Search zum Beispiel geht, Lightning Fast, Plug and Play, Ultra Relevant, also es wird einem immer alles versprochen, ganz klar. Die Frage ist eigentlich immer, was hast du eigentlich für einen Anwendungsfall? Wie sehen deine Queries aus? Wie groß ist dein Corpus? Was willst du da an Daten reinstecken? Wie oft ändern sich diese Daten? Musst du das im RAM haben, den Index? Musst du nicht im RAM haben? Wie viel RAM hast du zur Verfügung? Wie groß ist eben dein Corpus? Wenn du Terabyte an Daten hast in deinem Corpus, wird der Index natürlich auch größer.
Was ist ein Corpus?
Einfach alle deine Dokumente, alles, was du durchsuchen willst. Dann hast du da natürlich Limitierungen drauf. Und drum würde ich mir mal sehr genau am Anfang überlegen, was brauche ich überhaupt? Und was will ich suchen? Und was suchen meine User? Weil wenn ich jetzt in der Travel-Branche bin und ich muss irgendwie unterstützen, dass da Flughafen-Kurzcodes gesucht werden, das ist natürlich ein super spezieller Use Case. Und da muss ich mir überlegen, hat da dieses Suchsystem irgendwie Möglichkeiten, mich dabei zu unterstützen? Aber eine klassische Volltextsuche bekommen die Systeme alle durch die Bank hin. Die unterscheiden sich halt dann wirklich in so Feinheiten. Ist natürlich schon schwierig, das im Vorhinein zu wissen, was man dann für Probleme irgendwann haben wird, aber man kann sie mal so grundsätzlich einordnen. Wenn ich meinen Produktindex habe in meinem Online-Shop, Supermarkt, dann habe ich da meine paar tausend Artikel. Das wären nie mehr, weil ich werde in meinem Supermarkt nicht plötzlich 3 Millionen Artikel haben, sondern immer ein paar tausend. Dafür habe ich andere Anforderungen mit meinen Gramm, 0,5 Liter und so weiter. Da muss ich diese Use Cases checken, kann ich die irgendwie abdecken oder wird da automatisch alles rausgestemmt, alle Stopwörter entfernt. Alle meine Ls von den Litern werden automatisch entfernt und ich habe gar keine Möglichkeit, da einzugreifen. Dann ist das falsche System. Also ganz oft sind es nicht so klassische Performance-Dinge, sondern wirklich, wie kann das meinen speziellen Use Case ermöglichen und verbessern? Weil in der klassischen Suche, das schaffen sie alle.
Aber das bedeutet ja eigentlich, dass ich eigentlich so eine Art Proof of Concept machen muss und zu wissen muss, okay, was ist wichtig für mich? Wie du hast gerade gesagt, zum Beispiel großes L für Liter und solche Geschichten, dass ich sowas dann mal im kleinen Rahmen vorher teste. Ist das richtig?
Also eigentlich das Überlegen, was mein Use Case ist und da die Anforderungen klar spezifizieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sonst habe ich keine Chance, das in irgendeiner Form zu testen. Weil dass die alle super fast sind und super flexibel und, keine Ahnung, super performant sind, ja, das mag alles sein, aber im Endeffekt kommt es dann ganz schwer auf den Use Case drauf an. Wie oft suche ich? Brauche ich Autovervollständigung zum Beispiel? Das heißt, erwarten sich meine User, wenn ich was eintippe, dass ich da sofort Autovervollständigung, die ersten Ergebnisse habe innerhalb von Millisekunden? Oder ist es mehr eine Suche, wo ich auch mal, keine Ahnung, 20 Sekunden warten kann oder 30 Sekunden, weil das irgendein Archiv ist und da durchsucht man das nicht so schnell oder keine Ahnung. Also da gibt es, glaube ich, viele Use Cases und man muss sich wirklich überlegen, in welche Richtung man da geht.
Und die letzte Frage von diesem Explain Me Like I'm Five, How Search Engine Works.
Jetzt bin ich gespannt.
Ist eine Stereotypenfrage in 2024.
KI.
Ja, richtig. Also im Endeffekt ist meine Frage, wir haben jetzt über die Grundlagen gesprochen, die sehr erfolgreiche Systeme auszeichnet inzwischen und auch wie komplex das ist. Und jetzt kommt dieses Generative AI um die Ecke. Führ uns mal bitte in die Zukunft. Was denkst du, wie wird Generative AI diese ganze Thematik der Suchen und Suchgrundlagen, du hattest gerade schon Features wie Embeddings genannt, beeinflussen?
Also man sieht Embeddings viel, viel mehr im Allgemeinen, wobei, ich weiß nicht, ob jetzt um klassische Embeddings würde ich jetzt nicht als das klassische Gen AI oder sonstiges verstehen, sondern das gibt schon sehr lange. BERT gibt es auch schon ziemlich lange eigentlich. Also das sind Dinge, die jetzt nichts Neues sind, aber die kommen so langsam in der Suche. So gefühlt muss ich aber trotzdem sagen, in der Praxis sieht man das noch sehr wenig. Das haben zwar schon die meisten als Unterstützung, aber was ich so in der Praxis sehe, sind es eher die klassischen Modelle, die da verwendet werden, weil die einfach schnell sind, weil die gut funktionieren. Und das ist relativ schwierig dann, wenn man da in die ganze Machine Learning Embedded Richtung geht. Und wenn man dann noch weiter geht in die ganze Deep Learning Seite und Gen AI Seite, dann geht es halt vor allem in die Kombination von Systemen. Und da sehe ich eigentlich die größte Stärke. Wir hatten das auch kürzlich in der Episode 116 mit der Birgitta. Die hat RAG-Systeme, Retrieval Augmented Generation, erwähnt, wo es eigentlich genau darum geht, die zwei Systeme zu vereinen. Das heißt, ich suche vielleicht nach Andi in meinem System, ganz klassisch, finde alle Dokumente, wo Andi drin vorkommt und dann schnappe ich mir diese 30 Dokumente, wo Andi drin vorkommt, schmeiße die in ein Sprachmodell und frage dann das Sprachmodell, okay, wie alt ist der Andi? Und das Sprachmodell geht mir dann die ganzen Dokumente durch, wo Andi vorkommt und probiert rauszufinden, wie alt ist Andi wirklich. Also so, dass man so Kombinationen hat zwischen den Systemen und das eigentlich enriched oder nochmal weiterverarbeitet eigentlich. Also im Prinzip den Ranking-Schritt vielleicht nochmal verfeinert, indem man dann mit Sprachmodellen nochmal was drüber legt. Und da sehe ich aktuell in der nahen Zukunft eigentlich die meisten Anwendungsbereiche. Langfristig kann es natürlich schon sein, dass irgendein LLM am Ende die ganze Suche ersetzt. Umso intelligenter das wird, umso eher kann man vielleicht die ganze Suche dann durch eine simple Anfrage an ein LLM komplett ersetzen. GPT kann auch jetzt schon gewisse Sachen beantworten.
Also aus meinem aktuellen Wissen über AI, Generative AI, LLMs, ist natürlich dann die Herausforderung, okay, wie können einzelne Firmen die aktuellen Open Search nutzen, zum Beispiel denn ihre eigenen LLMs trainieren, ja, Rechenpower und Co. Das ist natürlich dann eine Herausforderung. Oder wie kann man ein trainiertes LLM irgendwie zur Verfügung stellen, lizenziert oder ähnliches. Aber weißt du was? Dann ist die Zukunft und dann ist das Problem vom Zukunftswolfgang und vom Zukunftsandi. Ich meine, alternativ, ganz dreckige Implementierung kann natürlich auch ein Open Search einfach ein ChatGPT API-Call machen. Ne? Also ich meine, super dreckig, ganz klar. Nicht zu empfehlen, kostet, glaube ich, enorm viel Geld, aber...
Das wird ja jetzt, glaube ich, ganz oft auch schon gemacht, dass man einfach ein Open Search Core hernimmt, da eine Suche macht und die Ergebnisse filtert man dann in irgendeiner Form. Das kann ja auch zum Beispiel sein, dass man Kategorien filtert. Ich suche nach Schuhen, nach Sneakern, bekomme alle Sneaker und dann filter ich nochmal nach Rot, weil ich in meinem Shop halt auch den Filter Farbe drin hatte. Das kann ich vielleicht bei der Suche noch gar nicht drinnen machen, das filter ich einfach nach. Und so ein Nachfilterschritt könnte eben auch durch GPT oder ein LLM funktionieren. Und ihr habt da auch wieder ein gutes Beispiel aus der Supermarktwelt. Ich finde das super interessant, weil es einfach komplexer ist, als man so denkt, obwohl es nur ein paar tausend Artikel sind. Aber wenn du in dem Suchfeld oben in einem Online-Supermarkt Erdbeere eingibst, Andi, was würdest du dir erwarten?
Die Frucht Erdbeere, 500 Gramm.
Genau, zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit. Was aber garantiert kommt, sind wahrscheinlich irgendwie die Haribo-Erdbeeren, weil da unten eine extrem lange Liste dranhängt, noch was da drin sind, irgendwelche Erdbeerenrückstände oder so, oder hatte vielleicht zufällig mal Kontakt mit Erdbeere. Das heißt, in dem ganzen Dokument kommt irgendwie 18 Mal Erdbeere vor, aber deine 500 Gramm Tasse Erdbeere, da kommt Erdbeere nur einmal vor, dieses Wort. Das heißt, es wird komplett schlecht gerankt und davor kommt die Erdbeerschokolade, das Erdbeerjoghurt und die tiefgekühlten Erdbeeren und weiß was ich was alles. Und da merkt man schon, wenn man da ein LLM hätte, dass man sagt, okay, ich will jetzt wirklich die Frucht Erdbeere oder die frische Erdbeere, dann versteht es das LLM und die blenden dann tiefkühl aus. So ist es aktuell extrem schwierig, das in einem Modell irgendwie klarzustellen, mir geht es da um frische Erdbeeren. Auch für den User, wie kann man suchen, weil frische Erdbeere wird nur gefunden, wenn da irgendwo frisch steht. Also das sind eigentlich schon recht komplexe Anforderungen, die man dann aber mit dem LLM eben lösen kann.
Explain me like I'm five. Vielen Dank, Lehrer Wolfgang. Ich habe jetzt irgendwie Lust, in einem Bällebad rumzuspielen, muss ich zugeben. Aber ich denke, du hast auf eine sehr simple Art und Weise ziemlich viele Buzzwords erklären können. Vielen lieben Dank davon. Ich habe auf jeden Fall ziemlich viel gelernt. Stemming, Stopwörter, Synonyme, was Paradieser sind, ja, Tomaten.
Paradeiser.
Paradeiser, siehst du, Tomaten. Homonyme, ja, dass Bert nicht nur eine Figur aus der Sesamstraße ist, sondern nämlich auch Kontext links und rechts bei einem Wort mitnimmt. Präfixbäume, Suffixbäume, N-Gramme, nicht zu vergessen den Inverted Index, aber auch den Terraform und meine MDF-Platte, nämlich IDF, nämlich Term Frequency und Inverse Document Frequency, das Vector Space Model und den Supervised Learning Algorithmus Learning to Rank. Ja, auch finde ich, ist für mich der schlechteste Name eigentlich, aber okay.
Das hat genau das, was es macht.
Ja, das ist. Es klingt zu unkompliziert vielleicht. Ich habe eine Menge gelernt. Ich fühle mich ein bisschen selbstsicherer bei der Evaluierung von Suchergebnissen bei OpenSearch. Ich weiß nicht, ob das jetzt hilft. Ich weiß nicht, ob ich das jemals zur Anwendung bringen kann. Aber ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen selbstsicherer. Danke, Wolfgang. Und auf dass wir uns irgendwann mal vielleicht in einem Bällebad wirklich begegnen. Vielleicht auf dem Chaos Computer Club Kongress oder vielleicht haben wir auch mal die Chance, bei einem im Smallland bei IKEA eingesperrt zu werden. Ich weiß es nicht.
Vielleicht hat die Uni Innsbruck die Bälle noch aufgehalten. Keine Ahnung, ob die das Bällebad noch irgendwie rumliegen haben. Könnte ich mal nachfragen. Auf jeden Fall würde mir auch interessieren, wenn wir auch irgendwas vergessen haben. Wir haben jetzt nur ein paar Suchprodukte genannt. Wenn du noch irgendein Suchprodukt weißt, komm bei uns in der Community vorbei. Wir sind immer froh, da mal was zu hören, was es sonst noch am Markt gibt. Und man hat da weniger am Schirm, als man so denkt. Da gibt es ja doch ganz viele außenrum um den ganzen Open Elasticsearch Zoo.
In der Community selbst sind natürlich auch ganz viele andere Mitglieder, die deutlich mehr Erfahrung im ganzen Suchspace haben als wir. Aber falls du noch eine Follow-up-Frage hast, Wolfgang steht da natürlich auch zur Verfügung. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, würden wir mal gerne um deine Hilfe bitten. Und zwar kannst du uns unterstützen, indem du uns einfach weiterempfiehlst. Nimm doch einfach mal deine Lieblingsfolge, geh doch mal bei dir in den Firmen-Slack, in das Firmen-Teams oder in den Firmen-IRC, ja, falls ihr auf der Schiene unterwegs seid, und poste doch einfach mal deine Lieblingsepisode und schreib da zwei Sätze, warum die cool ist und warum die anderen Leute sich die anhören sollten. Das würde uns ungemein helfen. Und vielleicht hilft es auch den ein oder anderen deiner Kollegen. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Und nicht vergessen, deine vielleicht zukünftige Textstelle bei der Handelsblatt Media Group findest du über den Link in den Shownotes.